Im Kapitel Festung LA ist Davies als Architekturtheoretiker in seinem Element und zeigt den Zusammenhang zwischen Architektur und gesellschaftlicher Polarisierung.
Aus den sorgfältig manikürten Rasenflächen an der Westside von Los Angeles sprießen Wälder von unheilverkündenden kleinen Schildern, die eine bewaffnete Vergeltung androhen. Sogar die reicheren Viertel in den Canyons und Hügeln isolieren sich hinter Mauern, die von schwer bewaffneten Privatpolizisten und den allerneuesten elektronischen Überwachungssystemen geschützt werden. In Downtown ist in einer öffentlich subventionierten Renaissance der Stadt die größte Konzernfestung der USA entstanden, durch ein monumentales architektonisches Glacis von den umliegenden Armenvierteln getrennt. In Hollywood verherrlicht der für seinen Humanismus gerühmte Star-Architekt Frank Gehry den Belagerungslook mit einer Bücherei, die einem Fort der Fremdenlegion nachempfunden ist. In Westlake und im San Fernando Valley errichtet die Polizei von Los Angeles im Rahmen ihres Krieges gegen Drogen Straßensperren und riegelt Armenviertel ab. In Watts führt der Bauunternehmer Alexander Hagen seine Strategie zur Rekolonisierung des Einzelhandels in der Inner City vor. Ein von Metallzäunen umgebenes panoptisches Einkaufszentrum mit einem zentralen Überwachungsturm, in dem eine Außenstelle des LAPD untergebracht ist. Der in den langen, heißen Sommern der 60er Jahre ausgebrochene Zweite Amerikanische Bürgerkrieg hat sich so sehr institutionalisiert, dass er schon in die Struktur des städtischen Raumes selbst eingegangen ist. Das alte liberale Paradigma der sozialen Kontrolle, das eine Balance zwischen Repression und Reform zu halten versucht, ist schon lange einer Rhetorik des sozialen Krieges gewichen, in der die Interessen der städtischen Armen und die der Mittelschichten als Nullsummenspiel gegeneinander aufgerechnet werden. In Städten wie Los Angeles zeigt sich das hässliche Gesicht der Postmoderne und verschmelzen Stadtplanung, Architektur und Polizeiapparat wie noch nie zuvor tendenziell zu einer einzigen umfassenden Sicherheitsmobilisierung.
Aber noch ist diese Sicherheit nicht vollkommen und immer wieder brechen an unerwarteten Orten Revolten aus.
Am Halloween-Abend 1988, eine Woche bevor Bushs Wahlkampf seinen Law-and-Order-Höhepunkt erreichte, versuchte das LAPD, 100.000 friedliche Zecher auf dem Hollywood Boulevard auseinanderzutreiben. Polizeipferde ritten in die Menge hinein und Mannschaftswagen fuhren im Zickzackkurs auf die Bürgersteige und nagelten erschrockene Zuschauer an den Schaufensterscheiben fest. Ein Teil der Menge ließ es völlig an Respekt für den Geist des Feiertages fehlen, wie die Polizei später meinte, und wehrte sich wütend, indem sie mit Flaschen warf und die Schaufenster des Brown Derby zertrümmerte. Um Mitternacht plünderten die meist kostümierten Randalierer schon die Auslagen. Am nächsten Morgen stand in der Times folgende an Nathaniel West erinnernde Beschreibung: Bei einem Andenkenladen, dem Holly Wine Shop, warfen die Plünderer die Scheiben ein und holten sich Plüschtiere, Hollywood-Postkarten, Hollywood-Wimpel und Baseballmützen mit dem Schriftzug LAPD.
White cop. Ice cream.
Trotzdem haben alle Unrecht behalten, die vorhersagten, der nächste Riot in L.A. würde im wahrsten Sinne ein letztes Gefecht werden. Obwohl Graffiti an den Häuserwänden von South Central tausendfach in Leuchtschrift beschwören, Kill the Police, haben die Gangs die Finger von dem tödlichen Guerillakrieg gelassen, für den sie so fürchterlich gut gerüstet sind. Wie 1965 gab es keinen einzigen Toten beim LAPD und überhaupt kaum schwerverletzte Polizisten. Diesmal benutzten die Gangs ihre Macht jedenfalls hauptsächlich dazu, die koreanischen Läden zu plündern und zu zerstören. Vielleicht geht es noch um etwas anderes. Ich habe in South Central Graffiti gesehen, die Folgendes befürworteten. Erster Tag fackelt sie ab, zweiter Tag wir machen den Wiederaufbau. Beim Ganggipfel in Inglewood am 5. Mai ging es wiederholt um eine Wiedergeburt des schwarzen Kapitalismus aus der Asche der koreanischen Geschäfte. Schließlich, sagte mir ein ehemaliger Crip später, haben wir nicht unsere Community abgefackelt, sondern nur ihre Läden.
Davis beschreibt, wie beim Aufstand 1992 mehrere Riots gleichzeitig stattfanden. Der der Gangjugendlichen und der der arbeitenden Armen. Davis zitiert einen Lehrer einer 5. Klasse in Mid-City.
Ein paar Schüler haben mir erzählt, dass sie im Fernsehen sahen, wie der Viva Market in der Ecke Hoover Olympic geplündert wurde. Da sind ihre Eltern sofort aus der Wohnung und eine Stunde später kamen sie mit Lebensmitteln und anderen Sachen wieder. Für sie war das kein Riot, sondern einfach eine Gelegenheit, es den Ausbeutern heimzuzahlen. Nördlich des Santa Monica Freeway haben die Leute nichts koordiniert oder geplant, sondern sind einfach nach der Straßenkarte gegangen, die im Lokalfernsehen gezeigt wurde. Die meisten meiner Schüler haben einfach mit den Achseln gezuckt und gesagt, alle waren dabei, warum nicht auch wir? Da, wo ich arbeite, ist das LAPD eine sadistische Besatzungsarmee. Ich glaube, die Leute waren auch so schnell am Plündern und haben gegen die Gesetze verstoßen, weil sie die Polizei kaum oder gar nicht respektieren. Ich glaube nicht, dass die koreanischen Geschäfte aus rein ethnischen Gründen angegriffen wurden. Alkoholläden von Koreanern wurden zwar angegriffen, aber koreanischen Reisebüros oder Schönheitssalons passierte nichts. Der Aufstand richtete sich gegen die Polizei und allgemein gegen Händler, die einen bescheißen. Dahinter stand wirtschaftliche Verzweiflung und Klassenhass, aber keine Rassenfrage.
In Das leere Viertel beschreibt Davis den offiziell ignorierten Südosten von L.A., wo früher Autofabriken und Stahlwerke standen und heute Klitschen eingezogen sind, in denen Spielzeug und Tiefkühlkost produziert und Giftmüll beseitigt wird.
Es ist 4:30 Uhr nachmittags. Zwei Arbeiter stehen hinter einem gewaltigen Metalltisch. Ein zerfledderter Strandsonnenschirm spendet ihnen ein bisschen Schatten. Aus einem Kofferradio dröhnt Rock'n'Roll in Espanol direkt aus Mexiko-Stadt. Jeder der Männer ist mit einem Philips-Schraubendreher, einer Zange und einem Schlosserhammer bewaffnet. Eduardo, der Größere, kommt aus Guanajuato in Nordzentralmexiko und hat die tarngrün gefleckte Border Patrol-Baseballkappe auf, die so viele illegale Immigranten in Los Angeles am liebsten tragen. Der schmächtigere und nachdenklichere Miguel kommt aus Honduras. Unbewusst synkopieren sie mit ihren abwechselnden Hämmern, Hebeln und Schrauben herausdrehen den Takt. Vor ihnen türmt sich ein 7 Meter hoher Berg toter und ausrangierter Computertechnologie. Veraltete Textverarbeitungsgeräte, kaputte Drucker, vireninfizierte Festplatten, die technischen Neuheiten von vor 10 Jahren. Eduardos und Miguels Sisyphus-Arbeit besteht darin, alles zu zertrümmern und auszuschlachten, damit ein paar Komponenten dann nach England geschickt werden können, wo man das in ihnen enthaltene Gold herausholt. Computerausschlachter ist ein monotoner Job in der Schwarzwirtschaft für $5.25 die Stunde. Sozialleistungen oder Steuern gibt es nicht, nur jeden Freitag Geld in einem neutralen Umschlag. Miguel will gerade dem Monitor eines Macintosh eine Breitseite versetzen, als ich ihn frage, warum er nach Los Angeles gekommen ist. Sein Hammer hält eine Sekunde lang inne, dann lächelt er und antwortet, weil ich in eurer High-Tech-Wirtschaft arbeiten wollte.
Politisch ist eine kleine Kritik angebracht. Davis beobachtet zwar scharf und sympathisiert immer mit den Armen und Ausgebeuteten, aber letzten Endes bleibt er auf den Staat fixiert, der mit Sozialprogrammen und keynesianischer Wirtschaftssteuerung alle Probleme lösen soll. Davis ist kein Revolutionär. Aber das behauptet er schließlich auch nicht. Und solange niemand eine Geschichte vom Klassenstandpunkt schreibt, bleibt City of Quartz das beste Buch über L.A. Eine umfassende Einführung, die Lust macht, mehr zu erfahren. Mike Davis, City of Quartz, Ausgrabungen der Zukunft in Los Angeles, erschienen im Verlag Schwarze Risse, 520 Seiten und kostet 45 Mark.